Guten Morgen nochmal von mir. Ich möchte beginnen mit einigen Versen aus dem ersten Korintherbrief, aus dem Teil, der uns allen wahrscheinlich am meisten sagt und im Kopf ist. 13. Kapitel, die ersten drei Verse. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Aber das ist schon einige Kapitel her. Wir sind ganz am Ende des Briefes. Beim letzten Mal haben wir gesagt, dass die Boten, die diesen Brief übergeben, Stephanas und Fortunatus und Achaikus, dass die würdig empfangen werden sollen. Das sind nämlich vorbildliche Brüder. Dass man das den Korinthern erst sagen muss, müssen wir im Kopf behalten. Und unser Fazit war, dass Autorität unter Christen nicht nur von Ämtern erwächst, sondern halt durch Mut, Entschlusskraft, Treue und Bereitschaft zum Dienen. Danach sollen wir alle streben, einander ermutigen. Und jetzt kommen irgendwie nur noch Grüße, ne? Naja, gucken wir mal. Ich lese die letzten Verse des Briefes, ab Vers 19. Es grüßen euch die Gemeinden Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Wenn jemand den Herrn nicht Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Okay. Also, zunächst, wer grüßt denn da? Was sind Stadtgemeinden, was sind Hausgemeinden, wer sind diese Brüder? Dann die Begrüßung der Heiligen untereinander. Das mit dem heiligen Kuss. Kultur, Einheit, Einheitlichkeit, Hygiene. Dann dieser Eigenhändigkeitsvermerk, wie man das nennt. Jetzt schreibe ich mit eigener Hand. Dann kommt ein Fluch. Dann dieses komische Wort Maranatha. Und dann kommen Segenswünsche. Die Gnade Gottes für euch und Paulus versichert sie nochmal seiner väterlichen Liebe. Also, eins nach dem anderen. Wer grüßt denn da? Es grüßen euch die Gemeinden Asiens. Das ist da, wo Paulus gerade ist. Ephesus ist davon die Hauptstadt. Es ist ein Gebiet im Südwesten der Türkei. Und das ist ein stellvertretender Gruß für andere Gemeinden. Da gibt es zum Beispiel, das wissen wir ja, weil es den Kolosserbrief gibt, da gibt es auch noch die Gemeinde in Kolosse und da gibt es auch Laodicea. Aber woher will Paulus wissen, dass die grüßen lassen? Ich meine, er wird ja nicht flunkern. Naja, das liegt daran, dass die halt so einen regen Austausch hatten. Nicht? Die haben gut zusammengearbeitet. Das war ein Netzwerk. Ja. In Kolosser 4, 15 und 16 steht, grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Also Paulus will, dass die Gemeinden eng zusammenarbeiten und die sollen Austausch haben. Die sollen grüßen. Wie denn, wenn sie nicht hingehen? Ja. Also, es gab diesen intensiven Kontakt. Dann wird aber eine von diesen Gemeinden besonders hervorgehoben, gleich der nächste Satz. Es grüßen euch vielmals, irgendwie besonders viel, vielmals im Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause. Hätte man ja auch weglassen können, die gehören ja zu den Erstgenannten dazu. Aber nein, das ist irgendwas Besonderes. Na gut, ihr werdet schon wissen, wer das ist und so. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, das waren also Zeltmacher. Und Aquila, der ist schon weit rumgekommen. Also das war ein Jude aus der Nordtürkei, da so am Schwarzen Meer. Der wohnte aber dann in Rom und wurde dann aber mit seiner Frau Priscilla aus Rom ausgewiesen und ging dann nach Korinth und hat dann da offensichtlich die Möglichkeiten gehabt, Paulus aufzunehmen als seinen Gastgeber, als seine Gastgeber. So, das waren Aquila und Priscilla. Aber jetzt sind sie in Ephesus oder in der Nähe davon. Also kurz gesagt, das sind alte Bekannte der Gemeinde in Korinth. Sehr lange, sehr aktive Christen, sehr großzügig, wohlhabend, gastfreundlich, irgendwie so. Nur so nebenbei, die werden ja häufiger genannt. In der Apostelgeschichte, im Römerbrief, 2. Timotheus. Und manchmal wird dort gesagt, Aquila vor Priscilla und manchmal umgekehrt. Meistens Priscilla zuerst, also die Frau. Was total unüblich war und vielleicht betonen soll, wie aktiv sie mitgeholfen hat. Dass sie eine tolle Mitarbeiterin war, wird wahrscheinlich damit gemeint sein. Sei es wie es sei, Aquila ist ein Männername, alles klar? Gut. Inzwischen sind die aber in Ephesus. Eine solche Reise wird sogar in der Apostelgeschichte genannt. Also Paulus ist in Korinth und reist dann weiter nach Ephesus und nimmt die beiden mit. Also vielleicht sind sie gleich da geblieben. Naja. So. Und die haben jetzt eine Hausgemeinde und die lässt grüßen. Ist ein kurzes Unterthema, was soll das sein? Also da hat man sich halt in irgendwelchen Räumen von großen Häusern getroffen. Also es gibt Stadtgemeinden, die benannt sind nach der Stadt, und es gibt Hausbesitzer oder Hausbesitzerinnengemeinden, die treffen sich in Häusern, privat. Zum Beispiel diese Nympha, ja, hat irgendwie ein großes Haus. So. Und Paulus betont doch nun die Einheit der Christen untereinander, oder? Also er wird ja wohl nicht dafür sein, dass da irgendwie sich konkurrierende Gemeinden oder so, was weiß ich, nichts gönnen oder so. Also irgendwie müssen die schon gut zusammengearbeitet haben. Vielleicht kann man sogar sagen, dass diese Hausgemeinden Teil der Stadtgemeinden waren. Vielleicht. Vielleicht so eine Art Grundeinheit, so, wo man sich in der Woche traf oder so. Es kann durchaus sein, denn im 14. Kapitel redet ja Paulus darüber, wie man sich so in der Gemeinde verhalten soll und so. Und da sagt er einmal, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, dann so und so. Also vielleicht treffen die sich auch mal in ihren Häusern. Nur so nebenbei. Und dann. Es grüßen euch die Brüder alle. Also noch so ein stellvertretender Gruß. Wer soll das denn sein? Heißt das alle? Alle, die ich jemals getroffen habe? Ich, Paulus? Ich kenne hunderte von Christen, die grüßen euch alle? Und woher soll ich das wissen? Wahrscheinlich ist es viel banaler und einfacher. Nämlich die Brüder hier bei mir. Und weshalb man das annehmen kann, ist Folgendes. Der Galaterbrief fängt nämlich so an. Da steht gleich im ersten Vers, Paulus, Apostel, Apostel heißt der Botschafter, nicht von Menschen, sondern von Christus und so weiter und so weiter und so weiter. Zweiter Vers, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. So. Soll heißen, Paulus hat in der Regel Leute bei sich. Der hat Mitarbeiter dabei, irgendwie, ja. Mögen ständig gewechselt haben, aber da waren andere Leute. So. Und die, die jetzt dabei sind, die haben ja alles mitgehört. Denn damals hat man nicht von Hand sowas geschrieben. Die meisten konnten das gar nicht so schnell. Das war einfach nicht üblich. Man hatte Schreiber, so hier auch hier. Also Paulus geht da auf und ab, Augen geschlossen, denkt nach und diktiert. So stelle ich es mir vor, das wissen wir nicht, ne? Klar. Und dann wird er das redigiert haben und so. Aber da sind Leute bei und hören das die ganze Zeit. Und die lassen jetzt auch schön grüßen. Man kann darin daraus erkennen, Paulus kocht da nicht sein eigenes Süppchen. Das ist nicht nur seine eigene Meinung, ja, sondern da sind andere Leute, die stimmen zu. Die werden vielleicht noch sagen, Paulus, du musst auch noch über das und das reden und so. Ja, wer weiß. Ja. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die Pfingstpredigt von Petrus. Apostelgeschichte 2, 14. Da steht Petrus auf und hält eine Rede, oder? Nicht ganz. Paulus steht auf und die anderen Männer auch. Da steht, und die Elfe. Die stehen dann da gemeinsam und Petrus redet. Also ihm wird der Rücken gestärkt durch diese ganze Gruppe. Wir stehen da alle hinter, heißt das, ne? Und ich denke, das kann man hier auch bei diesen Paulusbriefen sagen. Da sind andere Leute dabei und die stimmen zu. Na gut. Jetzt kommen wir zu der Begrüßung unter den Heiligen. 1. Korinther 16, Vers 20, zweiter Teil. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Heiliger Kuss. Und zwar untereinander. Eine Aufforderung zum heiligen Kuss. Das wundert uns überhaupt nicht, denn das kommt viermal in den Paulusbriefen vor. Und Petrus schreibt das auch. Allerdings, er schreibt Kuss der Liebe. Aber er schreibt ja an die gleichen Leute, also es ist schon das Gleiche gemeint. Ja. Nun gibt es Leute, die sagen, das war eine Aufforderung, in dem Moment, wo das der Gemeinde vorgelesen wird, sollen die alle aufstehen und sollen sich gegenseitig küssen, so als Zeichen der Gemeinsamkeit. Oder aber, was ich einleuchtender finde, die sollen das ab jetzt machen. Die sollen das auch weitermachen, die werden schon wissen, worum es geht. Ja? Grüßt einander mit heiligem Kuss. Damals war das die typische Begrüßung. Eine ganz nette Geste sollte ausdrücken, Friede, Sympathie, willkommen sein. Wir kennen das aus den Evangelien, Lukas 7, Vers 20 zum Beispiel, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, Jesus wirft seinem Gastgeber schlechte Manieren und Distanziertheit vor. Denn es wäre richtig gewesen, ihn zur Begrüßung zu küssen. Also es ist allgemein üblich, sich zu küssen. Man konnte damit rechnen, als Gast vom Gastgeber zur Begrüßung geküsst zu werden. Und das Vorenthalten von Begrüßungsküssen, das war sehr unfreundlich. Und das soll jetzt auch noch heilig sein. Also dieser Kuss soll nicht irgendwie weltlich sein, sondern es soll irgendwie dem Wirken des Heiligen Geistes entspringen. Aber muss es ein Kuss sein? Also will Paulus, dass die normale Begrüßung von damals heilig unter den Geschwistern praktiziert wird? Oder möchte er auf jeden Fall einen Kuss, der auch noch heilig ist? Also möchte er wirklich die Geste vorschreiben, das Küssen? Also ich, ne, muss ich jetzt notgedrungen, aus Gruppendruck, ja, um Erwartungen zu erfüllen, jemanden küssen? Ich meine, ich kann mich ja dran gewöhnen, also versteht mich da nicht falsch, aber ist das das, was Paulus möchte? Ich habe so das Bild vor Augen, so die Kinder, die irgendwelche unbekannten Onkel und Tanten küssen müssen, ja, also nur so nebenbei. Also wie handle ich am besten jetzt, wo ich das weiß, was Paulus da schreibt? Bin ich mit dem Herzen dabei, wenn ich sage, okay, ich gewöhne mich schon dran? Ich mache einfach mit? Ja, in einer Gesellschaft, wo man sich normalerweise nicht küsst, außerhalb der Kernfamilie. In einer Kultur, kurzes Unterthema. In einer Kultur, wo das Fußwaschen alltäglich ist und die unbeliebteste Tätigkeit darstellt, übernimmt der Lehrer, der wichtigste, bedeutendste Mensch aus der Gruppe, diese Aufgabe. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Er sagt, nee, du Sklave, geh mal zur Seite, ich nehme hier dieses Tuch, und er macht das selber. Welch ein Beispiel. Und die verstehen das sofort, was er damit sagen will. Aber er sagt es dann auch. Johannes 13, ab Vers 14. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Und dann Vers 17, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Gibt es da noch irgendeinen Diskussionsspielraum? Ich meine, warum waschen wir uns nicht gegenseitig die Füße? Hat doch Jesus gesagt. Heißt das, wascht euch die Füße? Oder heißt es, dient einander, statt euch dienen zu lassen? Würden wir das heute machen, wäre das doch ein Nachstellen der damaligen Szene. Und das ist natürlich gut. Wir sollen wissen, was in der Bibel steht. Und wir können das ja dann erklären, sagen, damals und hier, guckt euch an, meine dreckigen Füße. Und oh, danke, Herr, das versteht ihr. Also man kann das ja nachspielen. Das ist so eine Art Theater, ja? Eine Art Kinderstunde. Und das ist völlig in Ordnung. Ich sage nichts dagegen, wenn Gemeinden das tun, ja. Aber das ist doch dann mehr eine Bibelstunde, damit jeder weiß, was Jesus getan hat, statt ein Dienst an den Geschwistern. Denn es ist ja nicht nötig, wir tun das nicht mehr. Und ich weiß, dass ich mich hier auf dünnem Eis bewege. Ja, wenn jemand andere Meinung ist, okay. Nochmal, ich denke, man kann Jesu Worte hier besser anwenden. Eine bessere Anwendung hätte ich. Einer unserer Brüder hat, sobald er Rentner wurde, angefangen, dauerhaft alle Toiletten im Gemeindehaus zu putzen. Diese Tätigkeit gibt es bei uns, ist in unserer Kultur fest verankert. Wir wollen saubere Toiletten haben. Aber keiner will es machen. Ja. Und ich glaube, genau das wollte Jesus von uns. Das ist die richtige Anwendung, denke ich. Toilette putzen ist das neue Füße waschen. Ja? So. Und deswegen finde ich es in Ordnung, dass wir das als Beispiel von Jesus verstehen. Ja, ihr sollt einander dienen. Aber ob ihr euch in 2000 Jahren noch gegenseitig die Füße wascht, wo ihr doch Schuhe tragt und überhaupt keinen Staub und nichts, ja, das überlasse ich euch. Vermute ich. Ja, ist meine Auslegung. Okay, zurück zum Füßeküssen. Eine Einheit. Das ist es doch, was die Leute machen, oder? Paulus sagt, ihr sollt euch gegenseitig küssen, das soll euch zusammenschweißen. Ja? Und zwar über alle sozialen Schranken hinweg. Ja? In so einer Küsschen- und Bussikultur wie damals fordert er, eure Küsse sollen heilig sein untereinander. Da, wo normalerweise der reiche Gastgeber den angesehenen Ehrengast abschmatzt. Ja? Da, wo die Sklavinnen untereinander zum Arbeitsbeginn Begrüßungsküsschen austauschen. Ja? Da sollen die Glaubensgeschwister untereinander sich gegenseitig versichern, wir gehören zusammen. Der Herr hat dich lieb. Wir gehören zusammen, weil der Herr es will. Und das macht dann auch der Besitzer und der Sklave. Und das macht dann auch der arme Viehhirte mit dem reichen Viehhändler. Oder die Gouvernante mit der Bedienung aus der Hafenbar. Ja. Ist das eine Herausforderung? Oh ja. Hat wahrscheinlich sogar heilende Wirkung. Ist therapeutisch. Ja. Ich möchte, dass ihr euch gegenseitig den heiligen Kuss gebt. Und ihr sollt damit ausdrücken, ich sehe in dir meinen Bruder oder meine Schwester. Wir haben ein gemeinsames Fundament. Wir gehören alle zusammen in Jesus. Also ich fühle mich im Herrn zu dir hingezogen, mit dir verbunden. Wir sind eine vom Herrn zusammengestellte Truppe, eine Familie, gemeinsam auf dem Weg zum Festmahl im Reich Gottes. Wir sind Heilige, du auch. Ich bin so froh, dass du meine Glaubensschwester und mein Glaubensbruder bist. Halte durch, ich hab dich lieb. Keine Ausnahmen, keine Außenseiter. In Galater 3, 28 wird das ausgedrückt. Da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also der heilige Kuss ist ein wichtiges Zeichen gegen Grüppchenbildung und Parteiung. Und so soll es zugehen in den Gemeinden, gemeinsam. Nun sehe ich zwei mögliche Probleme. Das eine ist die Einheitlichkeit. Das, was Paulus hier vorschreibt, heißt ja, jeder küsst jeden. Aber vielleicht wollen die gar nicht. Ja. Vielleicht gibt es irgendwie Berührungsängste oder so. Vielleicht gibt es Grenzen so zwischen Generationen oder Geschlechtern? Oder soll das sowieso nur Männer untereinander sein? Oder nur Frauen untereinander? Oder getrennt? Oder so? Es soll sich niemand ausgeschlossen fühlen, um Himmels Willen. Ja? Aber ich kann doch auch meinen Kuss nicht aufdrängen. Ja? Wenn es aber unterschiedliche Arten gibt, sich zu begrüßen, wird schon wieder kompliziert. Wer war jetzt wer? Ist doch die Frage dann. Ne? Sind wir schon so weit, dass wir uns duzen auf der Arbeit? Ich weiß nicht. Ja. Ich arbeite da jetzt so lange. Es gibt Leute, die ich da sieze und Leute, die ich duze. Und es, wer ist jetzt wer? Ja. Also praktisch wäre es schon, wenn die Begrüßung in der Gemeinde überall gleich wäre. Wäre zumindest für mich einfacher. Aber meine Hochachtung ist doch für jeden gleich. Auch auf der Arbeit, ob ich jemanden sieze oder duze, die Hochachtung ist doch... Aber dann fühlt er sich vielleicht wieder auf den Schlips getreten und so, das ist alles schwierig. Warum nicht einfach jeder küsst jeden? Weil wir unterschiedlich sind. Weil irgendwelche jüngeren Damen sich dann vielleicht bedrängt fühlen und so, versteht ihr? Also das könnte ein Problem sein, dass einige Leute gar nicht küssen wollen. Es war für mich schon seltsam, in eine Gemeinde zu kommen, damals, als ich so ein kleiner Gast war und sah, dass die sich alle umarmen. Also so Hugs, so amerikanisch, das war total ungewöhnlich für mich. Ich habe mich dran gewöhnt inzwischen. Ihr wisst, normalerweise umarme ich euch. Okay, das ist das eine. Vielleicht wollen die gar nicht geküsst werden, alle. Und das zweite ist die Hygiene. Drücke ich meine Verbundenheit mit euch gerne durch Umarmung aus und Berührung? Na klar, das wisst ihr doch. Kann ich das auch ohne Berühren und Umarmen und ohne Küssen machen? Schwieriger. Das steckt so tief in uns drin, ja. Vermutlich geht das, aber es erfordert dann viele Worte. Geht wahrscheinlich auch irgendwie übers Internet. Ich meine, wenn wir uns anlächeln und uns zuwinken und so, dann hat es doch diesen Effekt. Und ja, noch weiter, nicht? Ich meine, inzwischen wissen wir doch, dass wir einander gefährden. Wenn wir einander küssen und der eine ist krank und der andere nicht. Das wissen wir doch schon lange Zeit. Das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun. Wie war es denn vor ein oder zwei Jahren, wenn ihr so eine Triefnase hattet? Dann habt ihr gesagt, heute nicht umarmen. Wir geben uns die Hand, indem wir unsere Ellenbogen berühren oder sowas. Das ist doch nichts Neues. Und wenn ich das ignoriere, ist das doch lieblos. Wenn ich weiß, ich bin ansteckend. Okay, noch ein bisschen drastischer. Heute kriegt ihr es echt ab. In der Zeit der Pest, ja, da waren die Leute übersät mit Geschwüren und die platzten dann auf und die haben Blut gehustet und dann sind sie irgendwie immer dünner geworden und dann sind sie gestorben und ein paar haben überlebt. So. Widerlich, furchtbar. So. Wer wollte, konnte auch damals den Brüderkuss geben, gar keine Frage. Aber das wollte wahrscheinlich niemand. Man hat hoffentlich andere Methoden gefunden, um auszudrücken, wie verbunden man im Herrn ist. Ja. Ohne die Pest weiter zu verbreiten. Ja. Ich denke, wir wollen weiterhin diese Liebe und die Zusammengehörigkeit rüberbringen und ausdrücken, selbst wenn es halt zurzeit nicht mit Kuss geht. Und so sehe ich das halt. Ihr seid mir alle lieber teuer. Ich fühle die Trennung und die fehlende Berührung schmerzlich. Und trotzdem gilt für mich zurzeit, dass ich diese Aufforderung von Paulus ignoriere. Küssen verboten für mich. Ja. Zurzeit. Ja. Okay. Vorbei. Jetzt geht es um die den Eigenhändigkeitsvermerk. Also Paulus schreibt selbst. Ist nicht wichtig, aber das hat er ein paar Mal gemacht. Und das war total ungewöhnlich für die damalige Zeit, aber er hat es halt gemacht. Wir haben das auch im Galaterbrief zum Beispiel. Im Philemonbrief ist das ein handgeschriebener Schuldschein. Ja? Ich schulde dir Geld, ich weiß das, du sollst es von mir kriegen, wenn du es forderst. So, ja? Handschriftlich. Heutzutage machen wir das übrigens auch. Ja. Ich habe kürzlich eine Karte bekommen von einer alten Dame, es war so ein Beileid hin und her und so. Und das war natürlich gedruckt. Ja. Ja. Aber drunter hat sie geschrieben, tut mir leid, dass ich so spät antworte, ich war krank. Ja. Das machen wir bis heute. Ja. Handschriftlich nochmal was drunter setzen, obwohl oben was Gedrucktes ist. Ja. So. Die Tür ist schon fast zu. Gleich knallt sie zu und der Brief ist vorbei. Paulus sagt, okay, ich schreibe jetzt noch, ich quäle mir ein paar Worte handschriftlich ab. Ja. In einem anderen Brief schreibt er, guckt mal, wie große Buchstaben ich schreibe. Also das war jetzt nicht so sein Ding. Ja. So. Und was schreibt er dann? 1. Korinther 16, 22, der erste Teil. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Wie bitte? Paulus verflucht Andersgläubige? Ernsthaft? Will Paulus jemandem schaden? Ich meine, wird durch diese Aussage irgendjemand im Himmelreich fehlen, der sonst da gelandet wäre? Ich will es nicht hoffen. Natürlich nicht. Das heißt doch nicht, ich will nicht, dass du auch ins Himmelreich kommst, sondern das heißt, ich habe da eine ganz wichtige Warnung für dich. Also meines Erachtens nach sind die Adressaten für diese Aussage nicht Ungläubige, sondern die Gläubigen, die Geschwister. Paulus erinnert an die zentrale Aussage seines Briefes, das, was ich vorhin ja schon vorgelesen habe. Dieses hohe Lied der Liebe. Liebe muss eure Motivation sein. Wer stolz auf sich selbst ist und pflichtbeflissen, aber keine Dankbarkeit und Liebe empfindet, der droht aus der Gnade zu fallen oder ist noch. Der wird nicht gerettet. Ja. Wer den Herrn nicht liebt, der ist doch immer noch verflucht. Verflucht. Im 5. Kapitel gab es dieses sehr unangenehme Thema, wo ein Bruder eine eheliche Beziehung zu seiner Schwiegermutter hatte. Und dort hat Paulus gefordert, dass die Gemeinde in Korinth diesen Bruder rausschmeißen muss. Ja? Er fordert den Gemeindeausschluss. Ich habe das Urteil über ihn schon gesprochen und mein Geist wird sich mit eurem verbinden und ihr werdet ihn rauswerfen. Basta, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr so etwas duldet. So. Aber doch nicht, damit er endlich in der Hölle schmort, sondern er wird dem Teufel übergeben, damit er zur Besinnung kommt. Und so verstehe ich das auch hier. Wer den Herrn nicht liebt, ist wie ein Ungläubiger, heißt das. Der ist ausgestoßen aus dem Leib Christi. Paulus unterstreicht die Wichtigkeit der Liebe als Motivator. So wie im 13. Kapitel. Wenn ich all das kann und tue und Glauben habe, der Berge versetzt, aber nicht die Liebe habe, so bin ich nichts. Eins noch. Am Ende des Johannes-Evangeliums, da gibt es diese Szene, wo Jesus mit Petrus spricht. Und was sagt er da? Hast du jetzt endlich alles verstanden, Petrus? Nein. Oder sagt er, hast du jetzt endlich dein Temperament unter Kontrolle? Oder bist du endlich opferbereit? Nein. Er fragt, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die da? Liebst du mich, Petrus? Das ist die Frage. Man kann sich über ganz viele Sachen auseinandersetzen und Lehrfragen aller Art diskutieren. Falscher Glauben, falsche Lehre, all das ist wichtig. Ja? Ich will nicht sagen, dass es immer falsch ist, irgendwie die Gemeindezucht, das ist schon etwas, was möglich ist. Ja? Gar keine Frage. Aber das, was Paulus hier betont, ist, fragt euch selbst, ob ihr den Herrn liebt. Ist das eure Motivation? Sonst seid ihr verflucht. Okay, fast fertig. Ein Wort jetzt. Maranatha. Ich wusste früher nicht, was das heißt, deswegen dachte ich immer, das heißt sowas wie Basta oder so. Verdammt nochmal. Aber das weiß ich überhaupt nicht. Ja? Das ist ganz anderes. Ja? Das heißt, so viel wie unser Herr komm. Oder aber unser Herr ist gekommen. Also, das stammt offensichtlich aus den Gemeinden da in Israel, in Palästina, denn deren Sprache war Aramäisch. Ja. Und Paulus hat das halt sozusagen mit exportiert in seine Gemeinden im griechischen Sprachraum. Ja. Die wissen ja schon, was das heißt. Ja. Herr komm! Das hat man im Rahmen des Herrnmahls zum Beispiel gesagt, so als Gemeinde. Wir hoffen auf den Herrn, heißt das. Also verflucht ist, wer den Herrn nicht liebt, sondern wir müssen alle darauf warten und dem entgegensehen, dass er endlich zurückkommt. Wir hoffen auf den Herrn. Vielleicht kurz am Ende der Offenbarung wird das auch so geschrieben. Der vorletzte Vers der Bibel, ja. Offenbarung 22, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Das ist Maranatha. Ich lebe hier in der Hoffnung, dass endlich Jesus zurückkommt. Oder ich endlich zu ihm gehe. Und jetzt kommen tatsächlich Segenswünsche. Vers 23. Die Gnade des Herrn sei mit euch. Normalerweise schreibt man in den Briefen damals, lebt wohl, aber nein, er schreibt hier, die Gnade des Herrn sei mit euch. Das ist das, was einen Christen ausmacht. Er lebt von der Gnade des Herrn. Und der Abschluss ist ein väterlicher Gruß. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Nach einem solchen Brief, wo wirklich viel Probleme gewälzt wurden, meine Liebe sei mit euch allen. Nicht nur mit einigen, mit euch allen. Und zwar in Jesus Christus. Er gibt mir die Kraft. Diese Liebe schließt niemanden aus. Okay, das war der Abschluss des Briefes. Zusammenarbeit und Kontakt mit anderen Gemeinden war damals erwünscht und ist gut. Und selbst Paulus war kein Einzelkämpfer. Und diejenigen zu unterstützen, die das Wort führen, ist gut. Das tut denen gut. Und unsere Begrüßungen untereinander sollten heilig sein. Wir haben eine gemeinsame Berufung und einen gemeinsamen Herrn. Darauf sollten wir hinweisen. Und die Liebe zum Herrn muss unsere Triebfeder sein. Nur so kommen wir in das Reich Gottes. Und wir sehnen uns nach dem Reich, nach dem Herrn. Wir sehnen ihn herbei. Und lasst uns lieben, wie er uns liebt. Und möge Gott uns dabei helfen. Ich lese nochmal 1. Korinther 16, Verse 19 bis 24. Es grüßen euch die Gemeinden Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch die Brüder alle. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha! Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Amen.